Das ist schön, das Gemurmel zu hören. Ich erinnere mich an viele Versammlungen in längst vergangenen Zeiten. Da war das alles so still. Und man musste die Leute motivieren, auch vielleicht mal was zu sagen. Das ist anders geworden. Ja, jetzt habe ich euch unheimlich viel erzählt auf einen Schlag natürlich und dachte mir, ich frage euch mal, wie es euch nun damit also geht. Vielleicht habt ihr das alles eigentlich schon gewusst, nehme ich an. Nicht alles. Gewusst schon, aber nicht praktiziert, genau. Ja, wir haben natürlich diesen Punkt mit der Kontrolle, das ist ein echter Knackpunkt, ne? Weil natürlich gibt es auch das Abwegige und das Verkehrte, ne? Und doch müssen wir Raum dafür machen und das Risiko der Fehler eingehen. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen, wenn wir keinen Mut zu Fehlern haben, werden wir alles sowas von einschränken und wir werden die Leute werden nie aus sich rauskommen, ja, weil es ist ja so gefährlich, sie könnten ja Fehler machen. Und um die wenigen Einzelnen, die über die Stränge schlagen, einzudämmen, legen wir allen so Zaum und Zügel an, dass die alle nicht mehr aus sich rauskommen. Ja, damit haben wir nichts gewonnen. Aber die Gemeinde ist insgesamt meiner Erfahrung nach relativ konfliktscheu, um nicht zu sagen konfliktunfähig und harmoniesüchtig, dass auch schon sehr kleine Konflikte und kleine Sachen sowas von eskalieren können und so schwierig sind, dass man lieber sehr enge Grenzen zieht, damit erst gar nichts aufkommen kann. Natürlich kommt das alles trotzdem auf. Das ist dann, da kannst du so viel Zügel und Zaumzeug und so viele Grenzen ziehen, wie du willst. Das Chaos bricht trotzdem aus und das ist dann alles nur hintenrum und verborgen, und aber es ist alles so. Ja, ich wollte Ausgewogenheit auch nicht als etwas sehen, was jetzt diese Dinge ausschließt, ne? Sondern nur, dass es halt nicht einseitig ist, ne? Ja, ich denke an diese Situation, wo dann Johannes dann auf Patmos Jesus sieht, den Auferstandenen, den im Himmel, nicht den, den er im Fleisch auf Erden gekannt hat, sondern wie er jetzt aussieht und wie er jetzt ist. Und Johannes war natürlich wirklich, es hat ihn von den Füßen geworfen, er war so, er versucht das zu beschreiben, wie Jesus also da aussieht und ich habe mir oft gedacht, ja, welches Bild haben wir eben so von Jesus, ne? Welches Bild haben wir von ihm? Natürlich ist er der Mann mit Leiden vertraut, ne? Jesaja 53, so. Und er hat diese Leiden auf sich genommen, aber unsere. Und hat all das Unsere auf sich genommen und hat das dann ans Kreuz getragen, um die Macht von dem Allem zu brechen. Damit wir dann kommen können wieder an den Punkt, wo der erste Adam es vermasselt hat. Wir kommen wieder auf den Anfang zurück. Jesus ist der zweite Adam und wir fangen die Geschichte da wieder an, wo sie abgebrochen war. Back to Paradise, zurück zum Paradies. Ja, und das ist echt nicht leicht. Wie geht das mit dem Paradies in einer solchen Welt und so, ne? Klar, und wir leiden an der Welt. Je sensibler der Geist uns macht, desto mehr leiden wir auch an der Welt und auch an den Brüdern und auch an vielem anderen. Aber dennoch ist der Herr auf einem erhabenen Thron und er hat Freude. Und er hat Kraft und er ist zuversichtlich und er hat das Erste, er beendet das Erste. Habt ihr schon mal gelesen von dem Ersten, das beendet wird? Na, dann Offenbarung, Ende 21, glaube ich. Ich lese es kurz vor, weil es so schön ist. 21, Offenbarung 21. Da heißt es ab Vers 4, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreib es auf, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, Alpha und Omega, Anfang und das Ende. Und ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Also sehr wichtig, das ist für uns super, super wichtig, diese Aussage. Hier erklärt der Thron, was er mit seiner Macht zu tun gedenkt. Das ist sehr wichtig. Wir müssen von unseren Regierungen ja wissen, was machen die eigentlich mit ihrer Macht. Und hier erklärt jetzt der Thron, der auf dem Thron sitzt, erklärt, was er nun tun wird mit dieser Macht, die ihm gegeben worden ist. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Was wird er damit machen? Das ist doch sehr wichtig zu wissen. Und jetzt erklärt Jesus, was er vorhat, und er sagt, ich mache alles neu. Ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde. Ich gebe euch ein neues Leben, ein neues Herz, einen neuen Geist. Wir haben vorhin das alles schon mal durchgeredet, diese Worte. Ein neues Lied, ein neues Kleid, neuer Wein, der neue Teig. So, alles neu. So, das Erste vergeht. So, das, was unter dem Gesetz der Sünde und des Todes ist, dieses vergeht. Und Jesus sagt, ich mache alles neu. Und wir sind jetzt Diener dieses Neuen. Sind wir? Wir sind jetzt mit ihm zusammen, wollen wir jede Träne abwischen und wollen wir den Tod überwinden und machen wir das mit ihm zusammen. Wir beenden das Alte und wir bringen das Neue. Ist das gut? Wir sind Zeugen des Neuen. Es ist schon in uns. Und das ist so was von wichtig. Hört euch das hier an, 2. Korinther 3. Über diesen Dienst des Neuen. Oh, meine Bibel fällt auseinander. Nein, das geht aber nicht. Der neue Bund, Vorzug des neuen Bundes. Da heißt es doch, Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, ein Hinweis auf die Gebote, die da in die Steine geschrieben wurden, in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israel nicht fest in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist auch das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Na, das ist aber mal hier eine Ansammlung von Herrlichkeit, oder? Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Weil wir diese Hoffnung haben, gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Oh. Der Dienst des neuen Bundes, Diener des neuen Bundes, Diener des Geistes, Diener der Herrlichkeit, die im Begriff steht, sich zu offenbaren. Sind wir oder sind wir nicht? Also dieses Kapitel, finde ich, ist sowas von dramatisch. Ne? Es wird wenig eigentlich darüber gesprochen, ist mir aufgefallen. Warum? Ich weiß es nicht. Sondern wir ermangeln eigentlich oft dieser Herrlichkeit, die eigentlich wir sowas von satt widerspiegeln sollten. Ne? Denn hier steht ja, ne? Hier wird dir sich überschlagen mit diesen Herrlichkeiten. Und diese Herrlichkeit ist all dieses Neue, das gebracht wird. Das Alte wird überwunden, das Alte vergeht und das Neue kommt und das Neue setzt sich durch und das Neue wird geboren, das Neue wird hervorgebracht, mitten in dem Alten. Und das ist dramatisch, total dramatisch. Und manchmal muss man schreien und manchmal kann man nicht an sich halten und manchmal kommt das neue Lied. Und man macht solche Grenzerfahrungen, ne? Wo man merkt, die Grenzen des Alten lösen sich auf. Und die Grenzen setzen sich neu. Wenn die Frau schwanger ist, dann werden die Grenzen ständig verändert, ne? Und die Grenzen werden immer neu gesetzt. So, es kann nicht ab einem bestimmten Punkt gesagt werden, na, jetzt ist aber mal gut, ne? Jetzt ist aber Schluss. Nein, dieses neue Leben will geboren werden und die Grenzen werden erweitert und erweitert. Nicht nur innen, auch außen, dann das Kinderzimmer und dies und das und was. Alles wird anders. Alles wird, die ganze Welt wird anders, wenn dieses Kind geboren wird, oder? Kann die Welt die gleiche bleiben? Nein, die ganze Welt muss Platz machen, die ganze Welt muss diesem neuen Leben jetzt Raum machen. Und das Gleiche machen auch wir. Wir geben dem neuen Leben Raum. Wir verschaffen dem neuen Raum. Zusammen mit dem, der auf dem Thron sitzt und alles neu macht. Ich habe mal von jemand gehört, der meinte, dass Jesus vielleicht den Namen des Pharisäers geschrieben hat, der die Ehe gebrochen hat mit der Frau. Auch das ist Spekulation. Denn sie wurde ja allein im Ehebruch ergriffen. Ja. Und manche vermuten, vielleicht hat Jesus den Namen des Mannes da geschrieben und dann. Naja. Das ist nicht ausgesprochen, nur geschrieben. Aber das ist Spekulation, das ist Spekulation. Aber Jesus macht solche Dinge. Von daher, vielleicht war es so. Auch sehr interessant, auch Jesus hat auch gerade bei der Frau da im Ehebruch ergriffen, hat er demonstriert das Neue. Das Alte war, die Frau muss sterben, ne? Die Frau muss umgebracht werden. Das Gesetz verlangt es, das ist das Wichtigste. Und die Pharisäer waren jetzt also wirklich dabei, die umzubringen, ne? Und Jesu Ansinnen war genau andersrum. Er hat sich gesagt, nee, die Frau muss gerettet werden. Und ihr Leben muss gerettet werden. Und so, Jesus ist immer im Dienst des Lebens. Ich will, dass du lebst. Ich will nicht, dass du wegen deiner Sünden stirbst. Ich will, dass du lebst. Geh, haben sie dich nicht umgebracht? Okay, ich bringe dich auch nicht um. Geh, sündige nicht mehr. Und er lässt sie gehen, ne? Und wunderbar, das ist typisch. Typisch Jesus, ne? Wichtig. Der Dienst des Lebens, der Geist, der lebendig macht. Wir dienen dem Geist, der lebendig macht. Wir sind im Dienst des Lebens. Wir fördern das Leben, wir segnen das Leben, wir mehren das Leben, wir heilen das Kranke, wir wecken das Tote auf, wir verbinden das Gebrochene, wir dienen immer dem Leben. Amen. Sehr wichtig, das ist der Dienst. Der Geist ist nicht im Dienst des Todes, sondern des Lebens. Das ist immer Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Herrlichkeit ist, dass alles neu wird. Dass unsere Jugend erneuert wird wie bei einem Adler. Und wir wieder jung werden und wir wieder aufleben. So schön, so schön. Ja. Also, das ist ein Geheimnis, wie das ist, aber Ja, wir haben gestern hier geredet, der Alex und ich, wie zum Beispiel das war bei Josef. Josef. Der da verkauft wurde, ne? Dieser Josef. So, und wir können uns jetzt vorstellen, Josef. Josef war die Antwort auf Gebete. Um Rettung. Um die Zukunft. Aber jetzt kam die Antwort eben wieder nicht so, wie es sich vorgestellt wurde. Die Antwort kam nicht zum Pastor, sondern zu einem aus der Jugend. Josef war 17. Und er hat diesen Traum und diese Vision, dass sich alle vor ihm beugen. Ja, klar. Ne? Das hat man als 17-Jähriger so Träume. Ne? Dass sich alle vor einem beugen. Ne? Und die Brüder waren nicht amused. Ne? Aber in Wahrheit war das die Antwort auf die Gebete. Nur keiner hat es erkannt. Und dann haben die den verkauft, haben ihm übel mitgespielt, obwohl er die Antwort war auf die Zukunft, auf das, was kommen würde. Josef war die Antwort, er hatte die Antwort, er war die Antwort. Aber niemand hat es begriffen. Alle haben sich an ihm geärgert. Weil jeder dachte, naja, wenn Gott führt, dann ja doch hier durch den Chef, ne? Und nicht durch irgendeinen hier so einen Jungen. Und das ist immer wieder. Ne? Und dann ist er rausgeflogen, also sie haben ihn dann verkauft. Dann wurde Josef ja komplett außerhalb des Clans letztlich von Gott bereitet. Kennt ihr diese Leute, die aus der Gemeinde voll rausgeflogen sind und die Gott ganz außerhalb erzogen hat und geleitet hat und gebildet hat? Ja? Vielleicht im Gefängnis. Und dann irgendwie nach langer, langer Zeit tauchen diese Leute wieder auf und wir wissen gar nicht, wie sind die geworden, die sie geworden sind. Sie sind es ja nicht in der Gemeinde geworden. Wir glauben, wenn, muss es ja innerhalb stattfinden. Alles muss innerhalb, alles muss unter unserer Kontrolle sein. Ne? Und der Herr zieht Menschen raus aus der Kontrolle, er bereitet sie vollkommen anders vor, er geht mit ihnen ganz andere Wege und am Ende werden die erhöht und landen dann beim König. Ne? Also, und sie haben genau es drauf, wie das läuft, wie das geht. Ne? Und retten am Ende noch die ganze Gemeinde. Das ist doch schön. Aber ich erzähle das immer wieder, weil ich dachte, auch hier, ne, man betet für die Erweckung und man hat ganz genaue Vorstellungen, wie die Erweckung zu sein hat. Ne? Nämlich, dass mehr Leute in die Gemeinde kommen. Wie denn sonst? Ne? Aber es kann sein, dass die Erweckung ganz anders aussieht und dass sie ganz anders ausbricht, dass sie ganz andere Wege geht. Und was ich bete ist, Herr, bitte lass mich Augen haben, es zu sehen. Dass ich nicht so blind bin dafür. Ja? Ich gucke nur dahin. Es kann aber sein, dass hier ein Meter daneben, ne, dass es da lang geht, da ist die Lösung. Nein, ich starre nur hierhin. Ja? Ich gucke nur in diese Richtung, aber womöglich ist es da drüben, was passiert. Und ich bin für das, was da drüben vor sich geht, bin ich total blind. Ich kriege es überhaupt nicht mit. Überhaupt sagt die Wissenschaft, dass wir überhaupt ganz wenig mitkriegen. Habt ihr das schon mal gehört? Also die sagen, wir sind wirklich blind. Ne? Also wir kriegen auch von diesem Spektrum kriegen wir, ich weiß nicht, wenige Prozent kriegen wir mit. Von dem, was wirklich um uns ist. Aus diesen wenigen Prozent konstruieren wir unsere Wirklichkeit. Aber wir sehen fast nichts. Und von dem Wenigen, das interpretieren wir auch noch so, dass es dann passt. Aber eigentlich, das ist das Eisbergmodell. Ne? Wir sehen so die kleine Spitze und meinen, ja, das ist das Ganze, aber das Große ist verborgen. Wir sehen es gar nicht. Ja? Und da passiert so viel und davon merken wir aber gar nichts, weil wir sehen nur das, was vor Augen ist, was an der Oberfläche ist. Und viele von uns beten, Herr, tu doch was in meinem Leben. Und leider sehen sie eben nicht, was er tut in ihrem Leben. Denn sie sind blind dafür. Sie sehen nur das Wenige an der Oberfläche. Aber das Leben ist so groß und der Herr tut so vieles in diesem Leben und du bist total blind dafür. Du siehst das nicht. Du nimmst es nicht wahr. Du bemerkst es nicht. Deine Sinne sind dafür stumpf, taub. Die sehen es nicht. Was ich bete ist, Herr, gib mir Augensalbe, dass ich etwas mehr sehe. Dass ich das merke, was du tust. Und so kommt es, dass einige Menschen, die sehen die Welt voll der Herrlichkeit des Herrn. Andere Menschen sehen die Welt voll von allem anderen. Die sehen die Herrlichkeit gar nicht. Nichts. Andere, die geübte Augen haben, sie sehen sie überall. Ja, so ist das. Ne? Wir sehen vielleicht in unserer Stadt und wir denken uns, ach, wäre schön, der Herr würde mal was in meiner Stadt tun. Ja, der tut schon die ganze Zeit was in deiner Stadt, nur dass du es vielleicht nicht merkst. Weil du hast eine genaue Idee, wie er das zu tun hat, wenn er denn der Herr ist. Das war ja auch das Problem mit Jesus. Ne? Also die Pharisäer hatten eine sehr genaue Vorstellung. Also wenn du der Messias bist, wissen wir, wie du dich zu benehmen hast. Und alle hatten ihre Vorstellung, wie Jesus zu sein hat. Und die Familie hatte ihre Vorstellungen und ging los, um ihn einzufangen, weil sie sagten, er ist verrückt geworden. Hast du auch schon mal gehört in deiner Familie, dass du vielleicht verrückt geworden seist? Jo, ne? Und die Pharisäer und die Jünger und alle hatten so ihre Meinung und ihre Ansicht und ihre Vorstellung, wie Jesus zu sein hat. Hat er sich danach gerichtet? Nein. Der hat sich nicht danach gerichtet. Wonach hat er sich denn gerichtet? Nach dem Vater. Auch nicht nach der Not übrigens, hat er sich auch nicht gerichtet. Er hat sich nach dem Vater gerichtet. Was ich denen tun sehe, das mache ich auch. Ja, und so auch ein Christ. Ne? Also wenn wir Christen sind, dann folgen wir diesem unberechenbaren Messias. Wir sind mit dem zusammengejocht, mit dem verbunden, der sowas von eigensinnig ist, der die Dinge nicht so macht, wie wir uns das vorstellen. Wie wir meinen, dass das sein müsste. Und mein Gebet ist, Herr, ich brauche erleuchtete Augen des Herzens, damit ich das sehe, was du tust. Ja. Weil ich bin so blind dafür. Ich merke das ja alles gar nicht. Ich würde sagen, die Hauptbotschaft des Teufels ist, du sollst nicht merken. Und die Botschaft des Heiligen Geistes ist, du sollst alles merken. Der eine macht blind, sehe nichts, höre nichts, merke nichts. Und der andere, du sollst sehen, du sollst hören, du sollst merken. Hört mal dieses Gebet, Epheser 1. Jetzt kommt's. Ist nicht das Vaterunser übrigens. So, sondern, hier sagt Paulus, dass er also nicht aufhört, für diese Epheser zu danken und für sie zu beten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst. Du kannst auch sagen, damit ihr seht, damit ihr erkennt, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wie viel können wir über diese Inhalte sagen? Mir fällt auf, wenig. Also wenn du jetzt in der Gemeinde einfach fragst, was kannst du mir sagen über die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden? Ja. Weiß auch nicht, ne? Also das ist ja schon, was ist das, ne? Was ist der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen? Also hier werden so zentrale Sachen gesagt. Das ist, was Paulus jetzt für diese Leute betet, und zwar immer. Ich höre nicht auf, das für euch zu beten, dass ihr diesen Geist bekommt. Und dass ihr durch diesen Geist erleuchtete Augen des Herzens bekommt, dass ihr dieses auch nicht nur theologisch wisst, ja, zum Beispiel seine Gebote, dass ich da nicht nur eine theologische Meinung darüber irgendwie gepredigt bekommen habe, sondern dass ich es sehe, dass ich es erlebe. Die Worte sprechen von Realitäten, in die es hineinzukommen gilt, in die Realitäten, die Worte beschreiben. Wir bleiben oft bei den Worten hängen. Jesus sagt mal, ich bin die Türe und wir können jetzt eine große Theologie über die Türe jetzt natürlich entwerfen und wir wissen unheimlich viel über die Türe und diese Türe, wie die beschaffen ist und wer da durchgehen darf und wer nicht und wir können alles über diese Türe und Jesus sagt, es wäre mal gut, ihr kämt dann jetzt mal durch, ne? Durch die Türe, auf der anderen Seite. Ich habe gemerkt, ganz viele Christen drehen sich um eine Türe, die nennt sich Sündenvergebung. Für sie ist das Evangelium, das ist für sie das Evangelium, die Vergebung der Sünden. Und jetzt ist auch die Vergebung der Sünden eigentlich eine Türe. Die Sünden sind dir vergeben, jetzt kannst du kommen, jetzt kannst du ja eintreten, jetzt ist ja die Sünde weggenommen, der Weg ist frei, komm! Aber die Leute drehen sich um diese, ja, die Vergebung der Sünden. Wir danken für die Vergebung der Sünden und die Vergebung der Sünden. Die Sünden, die Sünden, die Sünden. Und im Abendmahl prüfe dich. Die Sünden, die Sünden, die Sünden, die Sünden. Also sie sind sowas von Sünden orientiert und wollen in die Freiheit. So klappt das nicht. Sondern jetzt sind die Sünden vergeben. Jesus hat den Weg frei gemacht und er sagt, kommt, kommt zum Thron der Gnade. Der Weg ist jetzt frei, kommt doch. Ihr könnt jetzt kommen. Und ich habe festgestellt, viele kommen nicht. Sie bleiben immer in dieser Türe, wie in der Drehtüre. So geht das immer rund. Ich will damit die Sündenvergebung nicht klein machen. Ne? Ich hoffe, das ist euch klar. Ne? Sondern, aber es ist eine Türe. Jesus sagt, ich bin der Weg. Kommt, geht weiter, geht durch die Türe durch. Und ich führe euch. Ihr seid auf der anderen Seite noch nie gewesen. Ihr wisst über diese Dimensionen. Wisst ihr nichts, das sind Wege, die sind höher als eure Wege, das sind Gedanken, die sind höher als eure Gedanken, aber kommt, vertraut, vertraut. Das wesentliche Element ist Vertrauen. Können wir dem Hirten vertrauen? Ja, wenn er uns alles vorher erklärt. Ne? Und so, und er sagt, nee, ich erkläre dir nicht. Es gibt Dinge, die sind groß und unfassbar, die kann ich dir auch nicht erklären. Das musst du erleben. Da musst du kommen. Und wenn du kommst und wenn du das siehst und wenn dein Herz erleuchtet wird, dann wirst du es wissen. Und vielleicht kannst du es auch dann immer noch nicht erklären. Und du weißt es trotzdem. Das ist diese Herzensgewissheit. Auch Dinge, die wir nicht erklären können, sind doch uns offenbar. Überhaupt denke ich, für die wesentlichen Dinge hat man keine Worte. Es ist etwas Unaussprechliches. Ne? Der Geist mit unaussprechlichen Seufzern. Das Wesentliche kann man gar nicht sagen. Da reden wir so irgendwie, da reden wir so drumherum, um das irgendwie zu fassen. Aber eigentlich ist es, komm und sieh. Du musst kommen und du musst es sehen. Ich kann dir das gar nicht alles erklären. Du musst es erleben. Und wenn du es dann erlebt hast, ja dann brauchst du auch die Erklärungen vielleicht nicht mehr alle. Aber wir wollen alles erklären. Ja, also ich finde diese Gebete, dieses Gebet hier von Paulus, wir haben in anderen Stellen auch diese Gebete, in anderen Briefen. Ganz ähnliche Gebete, immer wieder, dass wir diese Erleuchtung, diese Aufdeckung, dass die Decke weggenommen wird und wir sehen. Ich habe oft gesagt, das Reich Gottes wird nicht empfangen durch Arbeit, sondern durch Sehen. Wenn du es siehst, wir schauen ihn an und werden verwandelt in sein Bild. So wichtig. So wichtig. Das ist interessant, wo die Frau am Brunnen, wo Jesus der Frau am Brunnen begegnet und ihr dann dieser Samariterin und ihr sagt dann, dass er alles weiß über sie, also so, und sie trotzdem nicht verdammt. Das ist ja das Fabelhafte. Und jedenfalls diese Frau, die rennt ja dann in das Dorf, ist also eine echte Evangelistin, läuft in ihr Dorf und sagt, also hier ist ein Mann und der hat mir alles gesagt und also ob das nicht der Messias ist und so. Und dieses ganze Dorf kommt zu Jesus und das ganze Dorf bekehrt sich und dann sagen sie, wir glauben aber jetzt nicht nur, weil du uns das gesagt hast, sondern weil wir ihn selber gesehen haben. Ah, das ist aber doch gut. Jetzt haben wir ihn selber gesehen. Meiner Meinung nach ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, unsere Augen zu öffnen. Es sind nicht die Zeichen und die Wunder die Hauptaufgabe oder so, ja, oder die Gaben des Geistes. So, das Wichtigste ist, dass unsere Augen geöffnet werden. Dass wir das, was wir nicht wahrnehmen konnten, was wir nicht sehen konnten, dass wir es jetzt doch sehen können. Herr, erleuchte die Augen meines Herzens, das ist auch mit der Erweckung. Herr, wie machst du das? Wie machst du das? Ja, wir fragen ihn, wie machst du das, Jesus? Was, überhaupt jeden Morgen frage ich Jesus, Jesus, was ist das heute für ein Tag? Es heißt doch, die Gnade ist neu. Jeden Morgen. Ich frage nach der Tagesgnade. Ja, was ist die Gnade des Tages? Ich meine, hallo, das ist wie das Manna, jeden Tag neu. Ne? Und ich will das haben. Und dann frage ich ihn, was ist das für ein Tag? Und was tust du in diesem Tag, Jesus? Was machst du in diesem heute? Ich frage ihn. Wir können ihn fragen. Er ist nämlich auferstanden. Der lebt. Er lässt sich fragen. Und wir haben ja das Recht bekommen, Kinder Gottes zu sein. Wir sind Kinder. Und das Recht, das große Vorrecht der Kinder ist, dass sie die Eltern tot fragen können. Ne? Sie fragen und fragen und fragen und fragen das Gleiche wieder und nochmal und sie fragen. Warum? Warum ist das so? Warum? Und sie haben als Kinder dieses Recht zu fragen. Ist es ein Kinderrecht? Ich würde sagen, es ist das Kinderrecht schlechthin. Ne? Sie haben das Recht, als nicht jedes Kind hat das Recht, dich alles zu fragen, aber dein Kind schon. Dein Kind darf dich alles fragen. Und das macht es auch. Und so auch wir. Wir kommen, wir fragen. Jesus, was ist das, was da steht? Was heißt das? Wie wird denn mein Herz erleuchtet? Wie geht das denn bei mir und wie machst du das? Und ich frage. So sind die Bücher entstanden, alle durch Fragen. Ich habe gefragt, dann kamen Antworten, dann habe ich weiter gefragt, dann kamen mehr Antworten. Jede Antwort hat neue Fragen provoziert. Und so sind wir am Ende in einem Dialog mit Jesus. Fragen, Antworten. Wir sind in einem Dialog. Ist das gut? Ich glaube, Christsein ist ein Dialog mit Jesus. Wir bleiben mit dem immer im Gespräch, Nacht und Tag. Wir reden mit dem, wir fragen alles. Antworten kommen. Uns werden Dinge erklärt, entfaltet, Dinge, die wir nie uns hätten denken können. Daran merkst du es dann auch, dass es nicht dein eigener Verstand ist. Wenn Antworten kommen, die du dir nie hättest ausdenken können, dann hast es dir wohl nicht eingebildet. Jesus will gefragt werden, fragt mich, kommt. Ich habe Zeit für euch, ihr könnt mich fragen. Jemand sagte vorhin, meine Schafe hören meine Stimme. Ja, wenn wir seine Schafe wären, würden wir seine Stimme hören. Manche gehen zu automatisch davon aus, ja, das bin ich ja natürlich. Ne? Und Jesus hat gesagt, nee, es gibt eine ganze Reihe Leute, die sind gar nicht meine Schafe. Die sind noch nie meine Schafe geworden. Die benehmen sich noch gar nicht wie Schafe. Die benehmen sich wie Wölfe. Oder die benehmen sich ganz anders. Die sind noch gar keine Schafe geworden. So theologisch, ja, natürlich, und haben sich bekehrt, sind es die Schafe, aber so wirklich sind sie in diesen Stand noch nicht eingetreten. Ja? Sie benehmen sich noch nicht wie meine Schafe. Sie könnten, sie dürften, aber sie tun es nicht. Jesus hat mir gesagt, meine Schafe lassen mich an sich heran. Und er hat gesagt, viele Christen lassen mich aber nicht an sich heran. Die sind verletzt, die lassen mich nicht an sich heran. Ja. Sehr wichtige Sache. Ha? Seine Schafe vertrauen ihr, sie kennen seine Stimme, sie hören seine Stimme und die folgen ihm. So, jetzt haben wir 12. Jetzt gehen wir in die nächste Pause. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Mit den Schafen des Herrn. Ja, ich würde euch empfehlen, dieses Gebet von Epheser 1, dieses Gebet, macht es doch zu eurem. Mach es doch zu deinem Gebet, ist sowas von biblisch. Bete doch das für dich. Herr, gib mir den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis deiner selbst. Erleuchte die Augen meines Herzens, dass ich weiß, was mir geschenkt ist. Dass ich weiß, wer ich bin. Dass ich weiß, was mir gegeben ist. Dass ich das alles erkenne. Und auch bitte die überragende Kraft der Stärke an mir, dem Glaubenden, die würde ich auch noch gerne mal, ne, kennen. Wir können das doch beten, oder? Das ist doch klug, das machen wir nachher auch mal. Machen wir es zusammen. Amen.